Hey, wie bewegt ihr euch eigentlich durch Berlin? Zu Fuß? Mit der Bahn? Dem Fahrrad? Dem E-Roller? Dem Auto? Und wenn ja, ist das euer eigenes? Wenn ihr darüber so nachdenkt, dann findet ihr euch ganz sicher irgendwo zwischen den zwei Extremen. Ach, in Berlin braucht man doch kein Auto. Und auf der anderen Seite, sorry Chef, mal wieder zu spät, weil stand ewig im Stau. Tja, wie können wir also gemeinsam eine Verkehrswende zur Klimaneutralität hin schaffen? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Und wie soll das überhaupt funktionieren bei der Größe Berlins? Darum geht es heute.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Schön, dass ihr wieder dabei seid in diesem Podcast von Wir Berlin. Ich bin Felina und zusammen mit euch und euren Fragen lernen wir unsere Stadt besser kennen. Heute schießen wir uns da auf ein Thema ein, das heißt nachhaltige Mobilität. Und dafür habe ich mir großartige Gäste eingeladen. Eva Kreinkamp, hallo.
Hallo.
Vorstandsvorsitzende bei der BVG, also ganz schön viel zu tun mit der nachhaltigen Mobilität.
Das ist auf jeden Fall der Plan.
Und Dr. Stefan Karsten, Zukunftsforscher und Zukunft der Mobilität ist da auch Steckenpferd.
Definitiv.
Sehr
richtig.
Schön.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie beiden Zeit haben. Wir wollen uns heute mit der Mobilität in der Stadt beschäftigen, wie nachhaltig sie ist und werden kann. Und als allererstes würde ich da gerne wie so eine Art kleine Bestandsaufnahme machen, mal gucken, wie ist denn so der Punkt? Und da würde ich gerne bei Ihnen anfangen, Dr. Stefan Karsten. Ich glaube, für den Überblick einmal.
Gerne.
Was? Ja, wo sind wir denn da?
Also Berlin hat natürlich fantastische Voraussetzungen, aber leider sind wir heute noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Ich glaube, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, stehen wir heute bei 1,23 Millionen Autos. Mhm. Das sind so viele Autos wie noch nie zuvor in der Geschichte Berlins. Und das zeigt ja schon, dass da einiges schiefgelaufen ist in der Vergangenheit. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich ganz optimistisch. Es gibt gerade jetzt durch Corona viele Entwicklungen, die die Mobilität in Berlin in die richtige Richtung weisen lassen. Also, dass Straßen zurückgebaut werden, dass wir viel mehr Fahrradfahrer haben, dass wir das 9-Euro-Ticket jetzt endlich mal ausprobieren dürfen, dass wir natürlich auch Fahrgastzahlprognosen für den öffentlichen Personennahverkehr haben, die astronomisch gut sind. Also, all das zeigt, da ist doch irgendetwas auf dem Weg.
Ja, Frau Eva Kreinkamp, da hole ich Sie mal direkt mit rein, das 9-Euro-Ticket. Ist das etwas, wo Sie für sich richtig noch was von lernen konnten, von diesem Experiment?
Ja klar, also wir sind ja durch Corona so ein bisschen gebeutelt gewesen zwischendrin. Unsere Fahrgäste sind abgehauen, jetzt sind sie aber schon wieder da. Dann kam das 9-Euro-Ticket und jetzt haben wir tatsächlich wieder viele Fahrgäste. Also wieder so viel wie vor Corona. Das ist für uns eine großartige Sache. Und ich würde da gerne gleich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen können, wenn ich darf, weil wir auch wirklich fasziniert sind von dem, was da gerade passiert.
Auf jeden Fall. Ich finde es nämlich auch eine sehr spannende Sache und wir haben auch mit euch darüber geredet. Ihr als Berlinerinnen und Berliner durftet euch auch schon äußern und zum 9-Euro-Ticket, wenn wir da gleich mal einsteigen wollen, als wahrscheinlich das wegweisende Projekt, was jetzt gerade so zuletzt auf uns zugekommen ist, gab es allerdings auch immer so ein bisschen eine kleine Kritik mit dazu. Wir hören mal rein, was Aurora denkt.
Ich finde es sehr gut. Dadurch benutzen halt viele lieber den öffentlichen Verkehr, was ja auch gut für die Umwelt ist. Weil ich halt nur nicht so ganz verstehe, warum die das nicht weiterführen.
Also Ihre Kritik ist, warum wird das nicht weitergeführt? Der nächste Punkt kommt von Magdalena.
Ich finde das 9-Euro-Ticket sehr gut. Das Einzige, was man daran vielleicht ändern könnte, wäre halt, damit es halt nicht volle Züge gibt, dass man halt mehr Züge hat.
Die vollen Züge sind Ihr größter Kritikpunkt, die durchs 9-Euro-Ticket irgendwie entstanden sind. Also, ein gelungenes Projekt erstmal ja oder nein?
In Berlin auf jeden Fall bei der BVG. Wir freuen uns sehr, weil alle fahren wieder mit uns und sie fahren auch ganz viel freizeitmäßig umher. Das heißt, im Prinzip ist bei uns eine super Situation. Wir haben ein großes Netz und in diesem großen Netz verteilen sich die Leute so gut, dass wir gar nicht dieses Thema haben, dass es so voll ist. Mhm. Das ist bei anderen natürlich anders, zum Beispiel in diesem ganzen Ausflugsverkehr in Richtung Ostsee, da ist echt voll. Und da ist der Kritikpunkt natürlich auch gegeben, weil das war nicht vorher in der Form abzusehen, im Sinne von, wir bereiten uns da jetzt ganz doll drauf vor und machen ganz viele Züge, weil so viele Züge gab es gar nicht.
Mhm.
Da wird schon gelacht auf der anderen Seite, so ein bisschen drüber. Das ist natürlich wahnsinnig voll, was natürlich den Ausflugsverkehr angeht. Na klar, und wir haben jetzt gerade Ferien. Kann es aber vielleicht sein, dass wenn man so ein Projekt zum Beispiel fortführen würde, dass da sich dann so der Ansturm, dieses jetzt haben wir die Möglichkeit, dieses Raufrennen auf das Ticket, auf die Züge, sich vielleicht dann besser verteilt?
Bei uns verteilt es sich sowieso gut. Es ist im Prinzip sowas wie soziale Teilhabe. Wir sehen Familien, die jetzt am Wochenende Ausflüge machen mit ihren Kindern. Die fahren in den Zoo. Das hätten sie vielleicht sonst nicht gemacht, weil es auch teurer für sie gewesen wäre. Oder sie finden es jetzt auch mal komfortabel, dass sie dann eben nicht mit dem Auto dahin fahren müssen, sondern ne, alle werden eingeladen und fahren einfach los. Das, was vielleicht gewünscht wäre, nämlich dass mehr Pendlerinnen und Pendler öffentlich fahren, da sind wir leider noch nicht.
Was bräuchte es denn da?
Da braucht es, glaube ich, echt viele verschiedene Sachen. Unter anderem, dass das Angebot noch viel stärker auf die ausgerichtet sind, die aus dem Umland kommen und nach Berlin reinfahren. Für die braucht es Angebote und die brauchen auch wirklich schnell Angebote, damit sie den Weg sehen. Und das werden wir sicherlich auch gleich noch haben. Wahrscheinlich brauchen wir auch viel mehr Sharing-Angebote, Mikromobilität und Ähnliches, damit eben gerade da, wo es vielleicht kein gutes Busangebot gibt, trotzdem die Leute dann erstmal bis zum nächsten Bahnhof fahren.
Ja, also BVG ja in Berlin auf jeden Fall eine Ausnahmestellung, finde ich. Wenn ich das wahrnehme und in anderen Städten zu Besuch bin, denke ich jedes Mal, ach, wenn ich doch nur wieder meine BVG hätte. Also ich bin wirklich wahnsinnig glücklich mit dem ganzen Ausbau, wie alles gelaufen ist. Wir haben in einem vorangegangenen Podcast auch gelernt, dass das ja auch etwas ist, was in der Vergangenheit sehr gut vorgeplant wurde, schon mit verschiedenen U-Bahn- und Tramlinien, dass die Zukunft davon noch richtig gut profitieren kann. Aber es gibt eben jetzt neue Angebote und da würde ich gerne einmal bei Ihnen nachfragen. Was kann denn genau im Detail gemacht werden, um diesen Pendlerverkehr ja runterzubrechen oder vielleicht nachhaltiger zu gestalten?
Ja, es ist genau das, was Frau Kreienkamp schon gesagt hat. Es ist Mobilität zu verstehen und Mobilität dort anzubieten, wo wir heute keine Mobilität haben. Und es ist leider so, dass wir im suburbanen Raum und im ländlichen Raum eigentlich faktisch kein Mobilitätsangebot haben. Mobilität definiere ich als nicht nur die Voraussetzung, um am Verkehr teilzunehmen, sondern auch die Bewertung und Alternativen, die Möglichkeiten zu haben, verschiedene Verkehrsmittel miteinander in Beziehung zu setzen. Also zu sagen, heute möchte ich nachhaltig unterwegs sein, also nutze ich das Fahrrad oder den ÖPNV. Ich möchte vielleicht was transportieren, dann nehme ich das Carsharing-Auto. Ich möchte vielleicht einfach nur mit Freunden abends mal unterwegs sein, nehme ich vielleicht auch mal den Scooter. Aber diese Art von Bewertung von verschiedenen Verkehrsmitteln, die haben wir leider in Berlin nur in der Innenstadt und an ausgewählten Yelby Mobility Hubs, ja, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das heißt, in solche Angebote des 9-Euro-Tickets muss Mobilität integriert werden. Es müssen integrierte Angebote über den ÖPNV hinaus angeboten werden. Und da sind wir in Berlin auch auf einem guten Weg. Aber das braucht einfach seine Zeit und seine Finanzierungsrunden mit der Politik.
Jetzt haben Sie gerade von Yelby Mobility Hubs gesprochen. Ich glaube, nicht jeder Berliner und jede Berlinerin weiß, was das genau heißt. Können wir da noch mal im Detail kleine Infos bekommen?
Also wir haben Yelby, das war mal eine App, damit haben wir angefangen. Und in der App sind die unterschiedlichen Anbieter von Scootern, von Carsharing, von Mietfahrzeugen, von allem Möglichen. Und dann haben wir gedacht, gut wär's, wenn es dazu auch Plätze gibt, wo die tatsächlich gebündelt sind. Die haben wir dann Mobility Hubs genannt. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir eben nicht nur im S-Bahn-Ring solche Yelby-Mobilitäts-Hubs haben, sondern vor allem da, wo vielleicht autoarmer Verkehr ist oder Quartiere sind oder wo auch was Neues entstanden ist, neue Quartiere. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch mit der Gesobau in Marzahn eine sehr schöne Eröffnung von eben so einem Mobilitätshub, wo alle verschiedenen Anbieter gemeinsam stehen und ich kann mir dann so ein Cargo-Fahrrad nehmen oder ich kann mir einen Roller nehmen oder ich kann mir auch ein Auto nehmen und die sind alle dort und ich buche sie über eine App Und die heißt eben Yelby. Und das versuchen wir zu integrieren. Natürlich zusammen auch mit unseren Angeboten, aber auch mit den Taxi-Angeboten. Also alles das, was zu Mobilität gehört, in einer App und an einer Stelle auch zu haben.
Also ich möchte das auch nur nochmal ergänzen. Es sind fast 60.000 Fahrzeuge, glaube ich, die da mittlerweile integriert sind. 60.000 Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen. Also es ist unfassbar. Was es jetzt noch braucht, meiner Meinung nach, ist genauso ein vielleicht monatliches Paket, so eine Flatrate. Ja, das gibt es zum Beispiel in einer Stadt wie Augsburg, was ein bisschen absurd ist, aber Augsburg ist da relativ progressiv unterwegs. Die haben, ich glaube, das fängt bei 66 Euro oder 67 Euro im Monat an. Da kann man den ÖPNV im Innenstadtkern umsonst benutzen. Da kann man, glaube ich, 30 Minuten mit dem Bike-Sharing-Angebot, was man pro Tag nutzen kann. Und für 67 Euro kann man, glaube ich, 600 Kilometer
Carsharing-Angebote
nutzen. Mhm. Das gilt dann allerdings für das Jahr. Oder 600 Stunden mit dem Carsharing. Und das geht dann hoch bis zu einem Premium-Angebot von 120, 130 Euro. Und dann sind dann 3600 Kilometer Carsharing dabei. Als ein öffentliches Angebot der Stadt Augsburg, der Stadtwerke Augsburg für die Bürgerinnen und Bürger. Und solche Angebote, ich glaube, das ist einfach der Trend, da geht es hin, das an Station zu bündeln für die Menschen vor Ort, einfach was ich brauche, zur Verfügung zu haben.
Ist das denn realistisch für Berlin umzusetzen?
Wir werden uns sicherlich auf den Weg begeben und andere Tarifstrukturen entwickeln. Also ne, aus der Nummer kommen wir jetzt nicht mehr raus. Das haben wir jetzt gelernt mit dem 9-Euro-Ticket. Der Charme von dem Ding ist, dass das super einfach ist. Ich kann überall in der Republik, egal wo ich bin, mit dem Bus fahren, mit der Straßenbahn fahren, mit der U-Bahn fahren, mit dem Zug fahren. Das ist einfach, ne, ich brauche nicht mehr darüber nachdenken, wo ich bin und wie viel vielleicht eine Anschlussfahrkarte kauft zu dem Tarif BC. Ne? Brauche ich einfach nicht mehr. Und das ist der wirklich der große Charme. Das wird auch das, was bei den Auswertungen mit einer der ganz, ganz großen Forderungen sein werden. Bei dem Preis, da muss man echt mal gucken. Also ich finde, den ÖPNV muss man nicht verramschen, sondern ich finde, der hat einen Wert und damit eben auch einen Preis. Wenn ich das ganz kurz ausholen darf,
ja, ja.
Wir haben immer so eine Vorstellung davon, der ist irgendwie teuer, weil der ist immer oben drauf auf dem Mobilitätsbudget. Die meisten Familien haben Mobilitätsbudgets, je nachdem wie viele Autos sie haben, vielleicht von 350 Euro, 500 Euro. Da geht aber auch mehr. Und dann wird gesagt, naja, und da oben drauf kommt dann noch der ÖPNV. Wenn man das andersrum sieht und sagt, die Grundversorgung ist der ÖPNV und weil du so viel Spaß hast, kannst du dein Mobilitätsbudget noch über verschiedenste Arten von Individualverkehr oben draufsetzen, haben wir eine völlig andere Vorstellung von, was ist eigentlich ein angemessener Preis. Mhm. Und das ist ja jetzt auch die Diskussion, die alle führen. Was ist eigentlich der angemessene Preis? Und die finde ich auch sehr spannend, weil da werden verschiedene Sachen miteinander vermengt. Ne? Da wird quasi Mobilität mit sozialer Teilhabe vermengt. Und das muss man sich anschauen, was will ich denn eigentlich? Und was ist eigentlich mein Wunsch an öffentliche Mobilität. Und meines Erachtens sollte die öffentliche Mobilität den Kern der Mobilität tatsächlich anbieten und orchestrieren, weil das Orchestrieren bedeutet nämlich, ich bin das Rückgrat und gucke, dass diese verschiedenen Anbieter auch irgendwie miteinander vernetzt sind und nicht jeder wirft quasi sein Mobilitätsangebot ab. Und da werden wir sicherlich auch in einer geeigneten Form uns hin entwickeln. Und das wird aber noch ein bisschen dauern. Das werden wir nicht im September sehen.
Das ist vielleicht auch wirklich ein bisschen kurzfristig dann. Aber genau, ich hatte mich jetzt gerade gefragt, was wäre denn vielleicht realistisch oder nah an einem realistischen Preis? Wir machen jetzt hier keine Deals. Ich bin nicht die Stadt Berlin und kann dann sagen, aber Sie haben gesagt. Einfach nur mal so als Idee, wo könnten wir uns hin orientieren?
Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja. Und da würde ich mich auch ungern zum jetzigen Zeitpunkt aus dem Fenster lehnen, einfach weil wir uns das genau angucken müssen. Wir haben verschiedene Kaufkraft zum Beispiel in der Republik. Und das, was in München vielleicht als preiswert empfunden wird, würde vielleicht in Berlin als tatsächlich teuer empfunden. Mhm. Es wird aber sicherlich so eine Form von Staffelung geben, kann ich mir vorstellen, wo es eben eine lokale Größe gibt, also einen lokalen Preis und dann sicherlich auch einen bundesweiten Preis. Und die werden ziemlich auseinander sein.
Okay, also verschiedene Formate, Modelle für verschiedene Länder, aber dann eben auch eine übergreifende Geschichte. Was ist Ihre Einschätzung?
Also Sie werden von mir auch keinen Preis zu hören bekommen.
Kann ja mal fragen.
Aber ich finde, also das ist vielleicht so ein klitzekleiner Dissens, den ich hier aufmachen möchte. Für mich hat der Wert des ÖPNVs tatsächlich nichts mit dem eigentlichen Preis zu tun. Für mich ist der ÖPNV das soziale und nachhaltige Rückgrat der Mobilität in Deutschland. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Das deutsche Bildungssystem, was über viele Jahre, Jahrzehnte auch keine Preise genommen hat, stand da eigentlich auch immer ganz außen vor in diesen Debatten. Und ich glaube, wir brauchen genau diese Diskussionskultur, auch über ein 0-Euro-Ticket nachzudenken, 9 Euro oder 69 Euro für irgendwelche Verbünde. Diese Diskussion ist viel, viel wichtiger als der Preistag, der dann am Ende da dran getaggt wird. Als ich vor 5 Jahren, glaube ich, das erste Mal über den gratisfreien ÖPNV gesprochen habe, da wurde ich ja noch abgebasht und die Zeiten sind vorbei. Und das zeigt auch den Stellenwert des ÖPNVs, denn der ist, ich glaube, wirklich ohne Dissens in der Gesellschaft voll und ganz vorhanden.
Das haben wir, glaube ich, komplett über dieses 9-Euro-Ticket gelernt. Also das nehme ich so wahr. Ich fahre sowohl Bahn als auch Auto und merke, dass die Bahn wieder deutlich mehr genutzt wird. Auch die Busse und Tram, alles was dazugehört, deutlich mehr genutzt wird, deutlich lieber auch genutzt wird. Und plötzlich haben witzigerweise alle in meinem Umfeld auch eine Meinung. Also das war vorher so, ach naja, fahre ich ja eigentlich nie. Und da konnte keiner was zu sagen. Und auf einmal wird das ganz stark diskutiert.
Also ich würde gerne nochmal das Thema Preis tatsächlich aufgreifen. Mit Wert meine ich, dass es hat einen gesellschaftlichen Wert, es hat einen Städtewert und es gibt Profiteure vom ÖPNV, die diesen Wert in keinster Weise honorieren. Das sieht man auch sehr deutlich. Das kann man in allen Städten sehen, die einen guten ÖPNV haben, dass daraus dann die Städte einen höheren Wert insgesamt bekommen und sie auch als lebenswert betrachtet werden.
Das sehe ich aktuell übrigens. Ich bin auf Wohnungssuche. Natürlich, in jeder Anzeige steht drin, ja, total nah mit Bus und Bahn, tralala. Und deswegen wird da auch nochmal gerne am Preis geschraubt. Also nachhaltiger Verkehr auch nochmal ein Faktor, um Mieten tatsächlich hochzuheben.
Genau, und wenn wir also dann darüber reden, dass es etwas ist, was das Rückgrat der Mobilität ist, müssen wir diesen Wert in einer anderen Form auch wirklich finanzieren. Und das ist dann Teil des gesellschaftlichen Diskurses. Wo kommt das her? Ne, gibt es lenkende Wirkung in Richtung, wie viel Individualverkehr erlaube ich? Gibt es Parkraumbewirtschaftung? Gibt es aber auch möglicherweise eine zusätzliche Besteuerung von denen, die davon wirklich was haben? Das muss man sich genau angucken. Und das ist eine andere Diskussion. Aber wir sind immer noch in der Diskussion, wie kriege ich denn eigentlich tatsächlich den Autoverkehr reduziert? Unsere Vorstellung ist, wir sind da ein Teil der Lösung, weil wenn alle, die mit uns fahren, auch noch mit dem Auto fahren würden, hätten wir sofort irgendwie den absoluten Superstau.
Absolut,
wir könnten
ja.
uns gar nicht mehr bewegen. Das sieht man ja auch in den Städten, die keinen ÖPNV haben, weil der einfach nie entwickelt wurde. Also in amerikanischen Städten sieht man das häufiger. Und deshalb müssen wir natürlich gucken, wo sind da die Anknüpfungspunkte. Und wir müssen genau hingucken, wo der Verkehr eigentlich entsteht und warum die Menschen dann sagen, für mich ist das Auto bequemer. Und wir haben sie auch dazu erzogen, dass es für sie das bequemste Verkehrsmittel ist. Wir haben sie dazu erzogen, eine Pendlerpauschale zu haben, dann Häuser zu bauen, wo 2 Garagen quasi der Standard inzwischen sind, dass wir ihnen mitgegeben haben, dass ihr Leben auch in gewisser Weise davon abhängt, dass ihre Mobilität immer da ist. Wie haben wir das geschafft? Indem wir ihnen keine Alternativen bieten. Es ist klar, wenn ich morgens irgendwie um 5 losfahre und da ist weit und breit kein öffentlicher Verkehr, dann ist das möglicherweise für mich in meinem Erwerbsleben tatsächlich essentiell, dass ich mit dem Auto irgendwo hinfahren kann. Also müssen wir genau dahin gehen, wo der Verkehr entsteht. Und das ist in Berlin häufig außerhalb von Berlin. Mhm. Und da kommen wir dann zu dem Thema, wie kriegen wir Pendler dazu?
Ja, das sehen Sie ähnlich.
Sehe ich ähnlich. Als Ergänzung, ich bin ja Geograf von Hause aus. Ich glaube, wir brauchen eine Raumwende vor der Mobilitätswende. Das bedeutet, 50%, 60% des öffentlichen Raumes in Berlin steht dem Auto, dem privaten Auto im weitesten Sinne zur Verfügung. Und dieses Verhältnis müssen wir radikal verändern. Das heißt, wir müssen die Straßen radikal zurückbauen, müssen viel mehr Raum für Fahrradfahrer, für Fußgänger und den ÖPNV zur Verfügung stellen. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad über die Invalidenstraße hergefahren, direkt vor dem Verkehrsministerium. Klar, das Verkehrsministerium möchte Verkehr sehen, muss sich die Tram den Verkehr mit den Autos teilen. Und steht im Stau mit Autos, das ist einfach ein lächerlicher Zustand. Das darf nicht sein. Mhm. Da muss eine Bevorrechtigung natürlich des öffentlichen Verkehrs vonstatten gehen. Aber wenn wir den Raum so verändern, dass wir sagen, wir wollen ja in Berlin, wollen wir 80% im Jahr 2030, ich weiß nicht, wie die Stadt das schaffen will, aber ich hoffe mal, mit dem Umweltverbund realisieren. Umweltverbund bedeutet Fußgänger, Fahrradfahrer und ÖPNV. Wir stehen heute bei 72%, wenn ich so ungefähr richtig auf dem Schirm habe. Aber diese 10%, das wären die schwersten 10%. Mhm. Und das schaffen wir nur, wenn wir von 60% öffentlichen Raum für Autos, ja, vielleicht dann wirklich nur für 20%, 30% öffentlichen Raum für Autos kommen. Und das ist ein Vorhaben, was sich in einigen Stadtteilen schon realisieren.
Also kann tatsächlich diese Wende auch für Autofahrende total den positiven Einfluss haben, ne?
Total.
Das kann ja auch dadurch passieren. Jetzt, ich wohne in einem Randbezirk, ich wohne in Zehlendorf, das ist da sehr schön und sehr ruhig, deswegen wohne ich da gerne. Allerdings merke ich immer wieder, dass viele Angebote vielleicht nicht so ganz bis zu mir reichen. Also seit neuestem haben wir zum Beispiel E-Scooter. Das ist ganz aufregend für mich. Das heißt, für mich kommt zum ersten Mal in Frage, darüber nachzudenken, nehme ich mir auch mal so ein Ding? Kann ich das überhaupt fahren? Wie sieht's denn da aus? Darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Pendlerinnen, Pendler müssen irgendwie in die Stadt kommen. Ich meine, mit Zehlendorf bin ich noch so okay dran, aber es gibt auch Leute, die wohnen in Teltow oder vielleicht nochmal und arbeiten hier in der Stadt, die machen die Stadt voll. Welche Angebote gibt es für die? Weil diese Strecke wird mit dem Fahrrad nicht zu bewerkstelligen sein, wenn ich irgendwie, ich sag mal, in Moabit arbeite oder so.
Mit dem Scooter oder mit dem Fahrrad zur nächsten ÖPNV-Haltestelle und dann umsteigen. Mhm. Und dieses Angebot gibt es heute in der Innenstadt und es wird nach und nach ausgeweitet. Es wird auch im ländlichen Raum und im suburbanen Raum demnächst angeboten werden. Ich kenne jetzt schon Städte, die sind 20.000, 30.000 Einwohner stark. Da gehen jetzt die Scooter-Anbieter auf diese Städte zu, um ihr Angebot genau dorthin zu bringen. Okay. Also wir befinden uns am Anfang von einer Mobilität, die jetzt unsere nächsten Jahre und Jahrzehnte beeinflussen wird. Deswegen würde ich das auch nicht überbewerten, diese negativen Kommentare zum Scooter. Das ist einfach ein Entwicklungsschritt, den wir jetzt gehen.
Da gibt es ja auch so ein Nachfolgeprojekt zum Berlkönig. Ist geplant, habe ich gelesen, so ein paar Ideen. Der ja auch tatsächlich für Randbezirke, habe ich immer gedacht, das wäre ja optimal. Ich kenne drei Leute, wir wollen alle irgendwie nach Zehlendorf oder wir wollen alle irgendwie nach Köpenick. Was ist denn da so in der Planung?
Da ist tatsächlich in der Planung ein Angebot, wir nennen das ja neudeutsch On Demand, also was nichts anderes heißt als ich rufe über eine App ein Van und der kommt und holt mich ab an bestimmten Punkten, die nennen wir virtuelle Haltestellen, die sind quasi wie eine Haltestelle, nur dass da kein Haltestellenschild dran ist und damit kann ich dann fahren, entweder zur nächsten U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station oder ich kann auch in diesem Gebiet in der Gegend herumfahren. Wir wollen das im Osten von Berlin machen, also eben wirklich jetzt mal dahin gehen, wo vielleicht nicht so viel ÖPNV-Angebot ist und wo die Menschen auch stärker im Laufe der Zeit auch gelernt haben, auf ihr Auto sich zu verlassen. Und da wollen wir eben dieses Angebot machen. Da sind wir gerade dabei und das soll im dritten Quartal auch starten.
Das ist ja schon quasi gleich, ne? Also das ist ja schon gar nicht mehr so lange hin.
Genau.
Aber das wird alles klappen.
Klar klappt das.
Sehr gut, das freut uns sehr. Jetzt waren wir auch gerade schon bei diesen E-Scootern, diese E-Roller, die überall rumliegen. Ich habe da auch mit Berlinerinnen und Berlinern drüber gesprochen. Und ich sag mal, auch da gibt es viele Kritikpunkte. Und für mein persönliches Verständnis denke ich auch immer, ist das so das Ding, wie wir nachhaltige Mobilität organisieren können?
Ich finde es auch ein bisschen blöd und asozial von den Menschen, dass sie das halt einfach so hinschmeißen und auch teilweise zu zweit, zu dritt nutzen, was jetzt auch nicht so Sinn der Sache ist und halt dadurch auch oft Unfälle entstehen.
Ich stand noch nie auf einem E-Scooter. Weil man eben nur mehr mit Apps und so weiter das dann buchen kann.
Also an sich finde ich es praktisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die werden ganz oft irgendwo einfach so hingeschmissen oder so auf dem Gehweg. Und dann stehen die halt oder liegen überall rum und das ist dann halt irgendwie auch nicht so ganz der Sinn davon.
Wenn man vorsichtig damit fährt und jetzt nicht die Passanten mit umfährt, finde ich es okay.
Ja, also da gibt's schon so ein paar Kritikpunkte, die wir da raushören. Also natürlich können Sie jetzt als organisatorisch denkende Menschen nicht den einzelnen ansprechen und sagen, entschuldige mal, das geht aber auch ein bisschen langsam und vielleicht mal hier nicht auf den Gehweg. So, das ist natürlich klar, dass das da nicht geht, aber sehen Sie da Möglichkeiten, was man tun kann, dass eben nicht die überall rumfliegen, rumliegen, kaputt gehen. Am Ende, glaube ich, haben wir damit nicht viel Nachhaltigkeit geschaffen, wenn die regelmäßig eingesammelt werden müssen, um aufgeladen zu werden, um wieder mit dem Auto irgendwo hingefahren zu werden und ja, alle 3 Wochen neu produziert werden müssen, jetzt mal übertrieben gesprochen, weil die ständig halt irgendwie verranzen und verramschen.
Ein großer Kritikpunkt ist ja tatsächlich, die stehen überall rum. Mhm. Und das kann man aber organisieren. Man kann sagen, in der Zukunft dürfen sie halt nicht mehr überall abgestellt werden, sondern sie werden an bestimmten Punkten abgestellt. Also das nennt man Geofencing, was nichts anderes heißt, als wenn du außerhalb von einem Quadrat oder so deinen Teil abstellst, musst du einfach weiter zahlen. Das ist eine ziemlich einfache Methode, um die Menschen dazu zu bringen, es dann genau dahin abzustellen, wo es gewünscht wird. Das Zweite ist, was wir ja gemacht haben, ist, wir haben im Prinzip alles auf die Gehwege verbannt, weil der Raum gehört ja dem Auto. Also die Straße gehört dem Auto und alle anderen müssen sich dann irgendwie unterordnen. Jetzt wird also nach und nach dieser Raum in gewisser Weise zurückerobert. Die Fahrräder kriegen jetzt irgendwie eine Spur, aber die Scooter sind immer noch zusammen mit den Fußgängern auf dem Gehsteig. Das ist natürlich nicht richtig. Das heißt, wenn man anfängt, das wirklich zu organisieren in der Richtung, wir nehmen dem Autoverkehr auch Straße weg, da bleibt ja immer noch was übrig. Also im Sinne von, die Straße wird ja nicht zurückgebaut unbedingt, sondern es wird ja einfach nur eine Spur mal weggenommen. Und auf diesen Spuren können sich dann auch wiederum andere bewegen. Und dann können sich eben auch Scooter bewegen.
Ihre Meinung?
Ich war letzte Woche in Paris. In Paris gibt es ungefähr genauso viele Scooter wie in Berlin. 27.000, 28.000 Scooter. Die Stadt Paris ist so wunderbar aufgeräumt, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen.
Ist ein Berliner Problem also, dass wir so klein und raudig sind.
Es ist ein deutsches Problem.
Okay.
Weil nämlich genau dort das gemacht wird, was Frau Kreinkamp gesagt hat. Da wird jeder Fahrradbügel georeferenziert. Und außerhalb dieses Fahrradbügels, schon einen Meter weiter, darf ich kein Scooter und auch kein Moped abstellen. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, alle stehen genau dort, wo sie stehen müssen. Das könnten wir in Deutschland sofort machen. Wir sind ja angeblich, glaube ich, ein sehr technologieaffines Land. Aber bei solchen Themen wie Verkehr und Mobilität tun wir uns da sehr, sehr schwer. Und das ist schon ein Problem. Das heißt, diese Sorgen der Menschen, die ich ja hundertprozentig teile, und diese Flächenknappheit auf dem Bürgersteig, was für ein Unsinn. Wir haben genug Platz, ja. Wir müssen ihn nur da nutzen, wo er eigentlich heute nicht mehr gebraucht werden sollte. Also wir können es machen.
Es ist möglich. Nur die Frage ist so ein bisschen, wie kommen wir daran? Ich stelle es mir wie ein sehr großes Mammutprojekt vor, wo so viele Faktoren ineinander greifen. Wenn ich da was wegnehme, ist da wieder ein Problem. Wie kriegen wir es organisiert? Also wie realistisch ist es, dass das, ich sag mal, wir hatten ja so verschiedene Ziele schon formuliert, bis 2030 das umzusetzen.
Es gibt Beispiele aus der ganzen Welt, die zeigen, wo es gemacht worden ist, waren alle Menschen immer dagegen. Immer. Mhm. Und kaum wurde es realisiert, kaum wurde es umgesetzt, hat jeder gesagt, ach, warum haben wir das nicht schon viel früher und viel eher gemacht? Ja, warum sind wir denn hier jahrelang vor Gericht gezogen? Das hätten wir uns ja nie vorstellen können, wie toll das tatsächlich für uns ist. Und es gibt diese Politikerinnen und Politiker. Da werden Stellschrauben schon gedreht und justiert, um genau Parkraum massiv zurückzubauen, um Fahrradspuren massiv auszuweiten, um genau diese Flächenarmut und Knappheit zu regulieren. Und die Menschen sind damit zufrieden und sie sind damit glücklich. Wenn es nur an einzelnen Oasen funktioniert, gibt es immer wieder Menschen, die dort durchfahren, die eigentlich mit diesem Raum nichts zu tun haben, die sagen, na, so kann es natürlich nicht gehen. Und das stimmt. Es muss in Gesamt-Berlin funktionieren. Mhm. Im Moment haben wir in Berlin der zwei Teile. Und das ist eben nicht West und Ost, sondern es ist Innen und Außen. Im Innen wird sehr, sehr viel gemacht. Und im Innenraum, im S-Bahn-Ring, gibt es Mobilität ohne Ende. Und außerhalb des S-Bahn-Rings gibt es eigentlich immer weniger Mobilität. Und genau das Thema müssen wir durch solche Projekte wie On-Demand-Pooling-Services angehen. Und darauf freue ich mich.
gibt es denn vielleicht noch irgendeinen Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, den es dringend noch darf oder wo Berlin vielleicht Nachholbedarf hat?
Das kam schon ganz kurz mal zwischendrin durch. Egal, was wir dann in einer mittelfristigen oder irgendwann Zukunft machen, es gibt so ein paar Sachen, die können wir auch sofort machen. Eines davon ist tatsächlich, die Ampeln so zu schalten, dass der ÖPNV Vorrang hat. Mhm. Wenn irgendwie 100 Leute in der Straßenbahn sitzen, sollten die immer Vorrang haben vor jedem einzelnen Auto, was wegfahren will. Wir haben aber eine Haltung, die ist umgekehrt. Und damit gibt es quasi für das Thema Schnelligkeit, was ja auch immer eines der Kritikpunkte ist, der ÖPNV, so langsam, ich brauche so lange, um irgendwo hinzukommen. Das ist gerade, wenn man in der Oberfläche ist, tatsächlich ein Thema. Und wenn wir es hinbringen zu sagen, wir beschleunigen einfach den ÖPNV schon dadurch, dass der immer Vorrang hat und der fährt erstmal weg und dann kann der Rest fließen, gewinnen wir schon ganz viel. Und das Sozialprestige steigt dann auch, weil dann sitze ich nämlich da und bin schneller als die, die da sonst noch rumstehen. Das würde ich mir auf jeden Fall sofort wünschen.
Absolut.
Ich finde, Mobilität, Nachhaltigkeit, Lebensqualität, das sind absolut wichtige Standortfaktoren geworden. Wir sehen heute in Städten, die dieses Thema auf die Fahnen sich geschrieben haben, dass Menschen damit Wahlen gewinnen. Und zwar in einem überragenden Maße. Das ist in Paris natürlich so mein Lieblingsbeispiel, ist das sehr, sehr stark und sehr, sehr deutlich der Fall. Aber auch eine Stadt wie Heidelberg, die sagen, wir sind die Stadt, in der Autos nicht mehr willkommen sind. Und das sagen sie nicht nur, weil sie Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer so toll finden, natürlich, sondern das machen sie aus Wettbewerbsgründen. Weil sie wissen, Lebensqualität, Nachhaltigkeit, ein gesundes Umfeld, das sind in Zeiten Fachkräftemangel, Informationsgesellschaft, Wissensgesellschaft, das sind die Standortfaktoren, um als Stadt erfolgreich zu sein. Das heißt, nachhaltige Mobilität ist viel, viel mehr. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Transformationsprojekt. Und da müssen wir anfangen, unsere Infrastrukturen und unsere Rahmenbedingungen, die wir jetzt seit 70, 80 Jahren wirklich mit uns schleppen, endlich mal in Frage zu stellen und zu sagen, wie wollen wir in Zukunft eigentlich leben für genau diese Gesellschaft, die wir dann sein wollen? Und da brauchen wir noch ein paar Tage für.
Also vielleicht so eine Attraktivität schaffen über, ich bin dann eben wirklich schneller, ich habe mehr Ruhe. Ich fahre zum Beispiel meine Entscheidung, wenn ich sage, ich will Bahn fahren, liegt meistens darin, dass ich denke, ach ja, dann muss ich nicht gucken nach der Straße und so, dann komme ich da irgendwo an und dann kann ich die letzten 3 Meter auch laufen. Ich kann vielleicht währenddessen schon was anderes machen, so Attraktivität schaffen.
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das das Allheilmittel sein wird. Das wird so eine Art Komfortzusatz sein. Aber ich glaube, der eigentliche Punkt ist, wie fühle ich mich eigentlich im ÖPNV? Was sind da für Rahmenbedingungen? Wie sauber ist es auch? Wie gut sind tatsächlich die Verbindungen im Sinne von, ich finde meine nächste Verbindung? Wenn ich herumlaufe und suche, wo eigentlich dann der Bus hält, wenn ich aus der U-Bahn rausgepurzelt bin, dann habe ich etwas noch nicht richtig gemacht. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr insgesamt von den Fahrgästen her denken. Auch das ist ein Mindshift, an dem wir als Branche insgesamt arbeiten. Und da ist sicherlich auch noch ein bisschen was zu machen.
Ich hoffe, verzeihen Sie mir, wenn ich da das ergänze. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich tue es einfach. Wir müssen sehr viel mehr über die Frauen in der Mobilität nachdenken. Also wir wissen, dass das Mobilitätsverhalten von Frauen signifikant anders ist, ja. Dass sich ein Drittel der Frauen mindestens unwohl, unsicher im öffentlichen Raum fühlen. Nicht nur im ÖPNV, sondern im öffentlichen Raum als solches. Damit sind natürlich auch Haltestellen gemeint. Damit ist genau die Frage gemeint, wie komme ich denn den letzten Meter, den letzten Kilometer von der Haltestelle nach Hause? Die Scooter-Nutzungsraten, 2/3 Männer, 1/3 der Frauen. Erscheint diese Verkehrsmittel scheinen noch nicht auf die Bedürfnisse von Frauen ausgelegt zu sein. Und da kennen wir viele, viele Beispiele, dass wir sehr, sehr häufig 50% unserer Gesellschaft ausblenden in solchen Fragestellungen. Ja, unsere Städte würden anders aussehen, wenn sie von Frauen geplant und gebaut werden würden.
Das ist mir, also ehrlich gesagt, ein krasser Herzenspunkt, so als Frau natürlich sowieso, aber weil ich mich auch viel damit beschäftige. Der ÖPNV, Bus, Bahn und was auch alles zur Verfügung gestellt wird, auch über diese App, die sie haben, eine nachhaltige Alternative ist zur Mobilität. Ich glaube, das haben wir ganz gut jetzt gelernt und auch, dass sich da immer weiter verbessert wird. Aber wie gibt es denn zum Beispiel Chancen, dass wiederum der ÖPNV selbst noch nachhaltiger wird? Also gibt es da noch Sachen, wo wir sagen können, da drehen wir auch nochmal?
Erstmal fahren wir dann immer weiter elektrisch. Mhm. Und das alleine wird schon eine Veränderung sein. Wir werden auf diese Art und Weise weniger Energie verbrauchen. Wir stoßen weniger CO2 aus und weniger NOx. Und das wollen wir auch ziemlich flott machen. Das ist der erste Schritt.
Also hauptsächlich einfach E-Busse dann einsetzen?
Mhm. Ja, ja. Und die anderen, ne, Straßenbahn und U-Bahn, sind ja eh schon elektrisch, genau, die ganze Zeit schon. Aber natürlich müssen wir auch anders bauen. Also wir müssen viel nachhaltiger bauen, wenn wir neue Betriebshöfe bauen oder auch wenn wir unsere existierenden Betriebshöfe sanieren. Da werden wir auch viel stärker darauf achten, dass wir wirklich nachhaltiger bauen, dass wir bei den Materialien gucken, dass wir uns die Lieferketten angucken, wo kommt das Zeug her, und das gehört alles mit dazu.
Dann hoffe ich, konnten wir im Bereich Mobilität und nachhaltige Mobilität schon mal richtig viel aufräumen, klarstellen, herausfinden. Jetzt von Ihnen beiden, trauen Sie sich eine Prognose abzugeben, bis wann haben wir die Verkehrswende zur Klimaneutralität geschafft?
Ich bin ja optimistisch und deswegen glaube ich, dass es schneller geht, als wir im Augenblick denken. Wir sind gerade in so einer Volltransformation und die unterschiedlichen Einflüsse, denen wir jetzt gerade ausgesetzt sind, zwingen uns dazu, unser Leben tatsächlich neu zu überdenken. Und wir haben in den letzten 10 Jahren alle rumgeforscht, wie muss Mobilität aussehen, und alles steht einfach in jedem Papier. Das wissen Sie ja sicherlich auch. Und jetzt müssen wir es nur noch machen. Und ich glaube, diese Erkenntnis kommt schneller, als wir erahnen.
Der Druck steigt enorm, auf jeden Fall.
2030. Ich setze jetzt einfach mal eine Zahl. Wenn wir reden im Moment so viel über Mobilität und Energie wie noch nie zuvor. Also das Window of Opportunity, wie man sagt, ist riesig. Das müssen wir jetzt nutzen und umsetzen. Und wie so oft in Deutschland, wir haben kein Erkenntnisproblem, wie Sie gerade gesagt haben, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Also wir brauchen alle Politikerinnen und Politiker dieses Landes, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
Großartiges Schlusswort. Dann machen wir das doch einfach so. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, die irgendwie noch nicht geklärt sind, falls ihr Anregungen habt oder Kritik, unser Mailfach ist offen für euch, info@wir.berlin. Da könnt ihr übrigens auch gerne Fragen zu kommenden Folgen hinschicken. Es erwarten euch ja noch Themen wie Internationalität. Ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht, ihr habt Feierabend, wollt einfach nur nach Hause und zack, sitzt ihr in den Dreharbeiten zum nächsten Hollywood-Streifen. An jeder Ecke wird hier irgendwas gedreht. Ja, Berlin als Filmstandort, Digitalisierung, großes Thema bei uns, auch in den Schulen. Dann Berlin als Startup-Mecker. Falls ihr da irgendwie Themen habt, die euch unter den Nägeln brennen, Fragen, die ihr loswerden wollt, her damit. Ich sag's nochmal, info@wir.berlin. Und jetzt bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen fürs Zuhören, fürs gemeinsam Lernen und für das tolle Gespräch mit Ihnen beiden, Eva Kreienkamp und Dr. Stefan Karsten. Dankeschön.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.